Ja, ich glaube wirklich, dass das Wort Gottes sogar auch dann wirkt und wirken kann, wenn wir gar nicht richtig verstehen, was er da sagt. Weil es ist so eine Kraft in dem Wort. Ja. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen, als Gott das Universum geschaffen hat. Du hättest daneben gestanden und Gott spricht, Licht sei. Vermutlich hätte er nicht Schwäbisch gesprochen. Oder? Und auch nicht Deutsch vermutlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er Deutsch gesprochen hätte, ist relativ gering. Ja? Also irgendetwas anderes hat er gesprochen. Das heißt also, Gott donnert und du verstehst überhaupt nichts. Du sagst, was soll denn das jetzt? Ich verstehe überhaupt nichts. Das funktioniert ja alles gar nicht. Gott spricht und Licht kommt in Existenz und rast seit diesem Moment mit der sprichwörtlichen Lichtgeschwindigkeit durch das All. Das ist ziemlich schnell. 330.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist schnell. So, es hat funktioniert, obwohl du nichts verstanden hast. Nachdem Gott in mein Leben gekommen ist und ich einen neuen Start bekommen habe und dieses Leben begonnen habe mit Jesus, habe ich mich erinnert, dass als ich kleines Kind war, ich weiß nicht, wie viel Jahre ich war, aber muss sehr klein gewesen sein, da gab es bei meiner Oma in der Nachbarschaft eine Tante. Die war gar nicht eine Verwandte, aber die nannte man Tante. Tante Muschek. Und zu der bin ich immer gegangen und bei der saß ich auf dem Schoß und die hat mir aus der Bibel vorgelesen und von Jesus erzählt. Und das habe ich dann alles vergessen. Und als ich mich bekehrt habe oder als Jesus in mein Leben gekommen ist, fiel mir wieder ein, Mensch, das hast du alles schon mal gehört. Als kleines Kind habe ich gehört. Die hat mir vorgelesen und hat mir erzählt von Jesus. Und das Wort hat Kraft. Das Wort ist eingepflanzt wie ein Same. Und dann rennen wir vielleicht los und machen eine Menge Blödsinn, aber das Wort ist da. Und das Wort wirkt. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, das Wort zu bringen, auch dann, wenn wir nicht alles verstehen. Und wer kann von uns schon sagen, wir verstehen alles? Wer weiß denn, was wir alles noch nicht verstehen? Das wissen wir ja nicht. So, da ist eine Kraft, die verändert und die Neues schafft in uns durch das Wort. Halleluja. Ich möchte noch einmal beginnen heute Morgen oder noch mal aufgreifen ein Zitat, das ich gestern euch vorgelesen habe. Ich starte mal nicht mit einer Bibelstelle, sondern mit einem Zitat. Gestern habe ich euch dieses Zitat gebracht von John Piper und das ist so gut, das müssen wir noch mal hören und ich will das ein bisschen erklären und versuchen irgendwie da einen Weg zu zeigen. Da heißt es, wenn man mehr in Gott als in Wohlstand oder Menschenlob Zufriedenheit findet, wird man bereit, um Christi Willen verfolgt zu werden. Worum es geht, ist ein Leben zu finden, wo Gott uns immer größer wird, wo Gott uns immer wichtiger wird, wo wir ihn immer mehr lieben, bis dahin, dass wir ihn mehr lieben als die Anerkennung von Menschen oder als Wohlstand und Bequemlichkeit und ein gutes Leben. Und die Bibel redet davon, dass es ein solches Leben wirklich gibt und dass Gott das für uns hat. Und ich will heute Morgen praktische, ganz, ganz praktische Hilfen geben, was wir tun können, dass wir in diese Dimensionen hineinkommen und da drin wachsen. Weil, wie ich das gestern gesagt habe, Verfolgung wird kommen. Verfolgung wird kommen. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Vielleicht sagst du, ja, aber ich muss keine Verfolgung leiden. Mein Tipp ist, versuch es einmal mit gottselig leben. Und dann wird Verfolgung kommen. Und die wird noch viel, viel mehr kommen, als sie jetzt da ist. Und wir brauchen ein Herz, das sich bergen kann bei Gott. Wir brauchen ein Herz, das Zufriedenheit findet in Gott. Und dazu gibt es einen Weg, und diesen will ich ein bisschen versuchen zu beschreiben, nur zum Teil, da gibt es noch manches mehr, aber das ist ein gutes Gerüst, ein guter Anfang. Und wenn du das, was ich hier erkläre, wenn du das anfängst, in die Praxis umzusetzen, du wirst sehen über die Monate und über die Jahre, dass etwas in dir passiert und dass Gott dein Herz verändert. Wir wollen ein Herz haben, das mehr Zufriedenheit oder mehr Gefallen an Gott findet, als an irgendetwas anderem. Das ist die Kraft zu überwinden. In Offenbarung heißt es dann von den Heiligen, mitten im antichristlichen Reich, mitten in Verfolgung und Bedrängnis, sie haben Satan überwunden. Durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, sie waren lieber bereit zu sterben, als Gott abzusagen. Und das ist nicht ein Geschenk, das Gott dem einen gibt und dem anderen verweigert, sondern es ist etwas, was Gott für uns alle hat und egal, wie viel wir leiden werden, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, das spielt keine Rolle, aber wir alle strecken uns danach aus und wir suchen ein solches Leben in Gott, eine solche Gemeinschaft, eine solche Nähe. Lass uns einmal beginnen mit Römerbrief. Hier im Römerbrief finden wir eine wunderbare Aussage oder zunächst einmal das, was damals die Christen und heute auch in vielen Ländern, was die Christen durchmachen müssen. Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das sind die Herausforderungen, die besonders die ersten Christen hatten, aber auch heute Christen im Sudan und was weiß ich, Mauretanien oder in alle möglichen Länder. Und diese Länder, das nimmt immer mehr zu. Und sehr bald, vielleicht nicht auf diese physische Art und Weise, sondern mehr auf eine sehr, sehr subtile Art von Psychoterror, wird Verfolgung in der EU sein. Der antichristliche Geist ist rapide auf dem Vormarsch. Und er ist voller Hass gegen den Jesus der Bibel. Nicht voller Hass gegen den New Age Jesus, aber gegen den Jesus der Bibel, voller Hass. Und er will nicht, dass das gesagt wird. Er ist der einzige Weg, er ist der Retter, er ist der Weg zum Vater. Er alleine gibt das Leben. Dieser antichristliche Geist will sich anstelle von Christus setzen. Und er ist voller Hass. Und es wird kommen. Und egal, ob das noch 10 Jahre dauert oder vielleicht 20 Jahre, die Zeit ist knapp und die Zeit muss genutzt werden und wir wollen jetzt wirklich diese Dinge ernst nehmen und das, was ich hier erkläre, funktioniert oder hat auch seinen Segen, auch ohne Verfolgung. So, wir müssen nicht sagen, ja, vielleicht kommt ja keine Verfolgung, dann brauche ich das vielleicht doch nicht. Ja, erstens, es wird Verfolgung kommen und zweitens, es ist für mehr noch nützlich und hilfreich als nur für den Aspekt Verfolgung. Es geht um ein Leben, wo wir wirklich alles in Gott finden. Mein Thema hier, oder die Überschrift heißt sogar, ein Herz, das sich am Herrn freuen kann. Okay, so, hier sehen wir die Herausforderungen. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Und dann in Vers 37, aber in diesem allen, in Bedrängnis, in Verfolgung, in Nöten, in Gefahr und so weiter, inmitten von gewalttätiger Behandlung, das ist das Schwert, ja, inmitten all dem, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und dann sehen wir gleich im nächsten Vers, da kommt die Begründung. Wo kommt die Kraft zur Überwindung her? Denn ich bin überzeugt. Die Kraft der Überwindung kommt aus einer Überzeugung, die viel, viel mehr als nur sich an Wahrheiten, die man einmal gehört hat, zu erinnern. Die Kraft der Überzeugung, eine Überzeugung, die ganz tief im Herzen ist und die alles bestimmt, die Richtung vorgibt und sagt, das ist es, worauf alles andere sich gründet. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. eine Überzeugung, dass Gott für uns ist, dass Gott mit uns ist, dass Gott gut ist, dass wir alles bei ihm haben, dass er sich kümmern wird, dass er in allen Situationen, in kleinen und großen und größten Nöten, dass er bei uns ist, dass er uns trägt, dass er uns nicht verlassen wird. Diese Überzeugung muss wachsen in uns. Und je mehr die wächst, umso mehr werden wir zuversichtlich sein und umso weniger werden wir uns fürchten und beeindruckt sein von irgendwelchen Versuchen des Feindes, uns einzuschüchtern oder uns zu erpressen oder uns abzubringen vom geraden Weg. Das ist, was hier beschrieben steht. Ich bin überzeugt. Nichts gibt es, was der Teufel auffahren kann, was mich trennen kann von der Liebe Gottes. So, die Gewissheit der Liebe Gottes, das ist nicht nur sich an einen Bibelvers zu erinnern, sondern es ist eine Sache ganz, ganz tief in unserem Herzen. Und das ist, worum es geht. Und manch einer sagt, ja, ich wünschte, ich hätte auch so einen tiefen Glauben. Aber mir ist das nicht gegeben und die einen haben es, die anderen haben es nicht. Ja. Wir müssen verstehen, was das Wort Gottes sagt über Glauben, über diese Dimension von Glauben. Ja, Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht etwas dazu tun können oder tun sollen. Glaube ist ein Geschenk. Und trotzdem möchte Gott, dass wir uns bereit machen, dieses Geschenk zu empfangen. Dieses Geschenk wird angeboten von jedem. Brauchen wir schon den Feuerlöscher? Dieses Geschenk bietet Gott jedem Menschen an. Aber auf unserer Seite, wir müssen uns an den Platz begeben, wo wir dieses Geschenk empfangen können, wo wir es nehmen können. Ja, Gott sagt, dass ein festes Herz, dass das Gnade ist. Und Gnade heißt, das ist nicht dein Verdienst. Ein festes Herz, Hebräer 13, ist Gnade. Durch Gnade wird das Herz fest. Aber da gibt es ein verkehrtes Gnadenverständnis. Und das heißt, weil es geschenkt ist, gibt es nichts, was ich dazu beitragen kann. Und das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Es ist geschenkt und trotzdem gibt es etwas auf unserer Seite, was wir dazu beitragen können und sollen und müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann kann dieses Geschenk, obwohl es unser ist, obwohl es uns angeboten wird, es kann nicht wirklich in unseren Besitz gelangen. Es ist ja wie das, entweder Geschenk oder ich muss was dafür tun. Und lass mich ein Beispiel geben, was ich hier immer benutze. Du hast ein Auto. Und wie es Autos so tun, es geht kaputt. Und glücklicherweise hast du einen Freund und der hat eine Werkstatt. Und der ist fähig und willig und sagt, bring mir den Wagen auf den Hof, ich repariere ihn dir umsonst. Die Reparatur ist ein Geschenk. So, du freust dich, da hast du jemanden, der ist fähig und willig und er ist bereit, es zu machen. Und du kannst dich 4 Wochen freuen, dein Auto ist immer noch kaputt. Und du kannst dich ein halbes Jahr freuen, dein Auto ist immer noch kaputt. Er hat gesagt, bring es mir auf den Hof und ich mache es dir. Und wenn du es auf den Hof gebracht hast, was eine kleine Anstrengung von deiner Seite aus ist, dann macht er es. Und dann sagst du nicht, ich habe das Auto repariert. Nein, du hast es nur dahin gebracht, damit er es reparieren konnte. Reparieren konnte er es nur. Dass du es auf den Hof gebracht hast, das ist keine große Sache. Aber es ist notwendig, damit die Arbeit passieren konnte. Und wenn das Herz fest wird durch Gnade, dann sagt Gott, bring mir dein Herz. Lass mich dran schrauben. Lass mich dran arbeiten. Lass mich in Ordnung bringen, was da in Ordnung gebracht werden muss. Lass mich es formen, aber du bring es. Verstehst du, es ist etwas, was du tust, aber dann die eigentliche Arbeit. Ja, du kannst das Auto bringen zu irgendeinem Mechaniker, den du nicht kennst, und da steht es auf dem Hof, ihr habt keine Verabredung, ihr habt nichts gemacht, und da steht es ein halbes Jahr und ist immer noch kaputt. Du brauchst einen Willigen, du brauchst einen Fähigen, aber es gibt einen Anteil von dir. Und das ist, was viele nicht verstehen. Und viele träumen und warten auf ein Wunder Gottes an ihrem Herzen. Dieses Wunder wird stattfinden, wenn wir unseren Teil tun, Wir nehmen uns Zeit. Wir lernen, unser Herz zu bringen. Das ist das Wichtigste im ganzen christlichen Leben. Zu lernen, wie gebe ich Gott mein Herz. Wir singen das. Aber das ist noch lange nicht, dass wir das wirklich tun. Ja, ich gebe dir mein Herz. Ja. Aber was bedeutet das und wie funktioniert das? Wie können wir Raum machen für Gott, dass er unser Herz wirklich in Behandlung nimmt? Dass er unser Herz festmacht? Und dieser Anteil, den wir zu bringen haben, der ist so wichtig, dass wir den verstehen und dass wir vor allen Dingen nicht nur das verstehen, sondern sagen, ja, weil ich es verstehe, deswegen tue ich es auch. Deswegen gehe ich diese praktischen Schritte immer wieder, jeden Tag. So, bevor ich das weiter erkläre, lass mich das noch ein bisschen ausführen, dass wir verstehen, ja, was macht Gott an unserem Herzen? Was will er da tun? Jeremia 32, 40, Gott spricht von dem neuen Bund und er legt seine Furcht in unser Herz. Er schenkt uns Ehrfurcht und durch die Ehrfurcht werden wir vom Bösen weichen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Ehrfurcht bedeutet, ich will Gott ehren und ich will ihn nicht beleidigen, ich will ihn nicht kränken, sondern ich möchte, dass er verherrlicht wird durch mein Leben. Jesus hat die Jünger gelehrt, betet so und dann nach der Anbetung, Gott ist mein Vater, ja, dann das Erste, worum wir bitten, geheiligt werde dein Name. Das heißt, gib mir die Kraft, so zu leben, dass du geehrt wirst, dass dein Name leuchtet über meinem Leben, dass du gerühmt wirst, dass du gesehen wirst als ein guter Gott, als ein Befreier, ein Erlöser, einer, der verändert wird. Das heißt, geheiligt werde dein Name. Gib mir Kraft, so zu leben, wie ich leben soll und wie es dir Ehre macht. Und Gott legt in unser Herz seine Furcht hinein. Jeremia 31, dort wird gesagt, das ist der neue Bund, Vers 33, dass Gott seine Gesetze in unser Inneres legt. Gott legt seine Gesetze in unser Inneres und er schreibt es auf unser Herz. Das Herz und das Gesetz, in diesem Falle, das ist ein bisschen trickreich, das Wort Gesetz hat mehrere Bedeutungen in der Bibel. Hier ist es nicht das mosaische Gesetz, hier ist das Gesetz als der Wille Gottes. Die Ordnung Gottes, die Absichten Gottes, die Ziele Gottes. Gott legt das in unser Herz hinein. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Und es ist tragisch, dass wir viele Menschen sehen, die sind jahrelang Christ. Und sie haben immer noch nicht das Wesen des neuen Bundes verstanden. Und sie mühen sich ab unter dem Gesetz und versuchen aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Und das wird in einer Katastrophe führen. Die Erlösung ist, Gott ändert mein Herz. Er schenkt mir Willigkeit. Er schenkt mir Verlangen. Er schenkt mir Eifer. Er ändert mein Herz, dass es in Übereinstimmung mit ihm kommt. Das ist Erlösung. Und was wir zu tun haben, wir bringen unser krankes, nicht Auto, sondern Herz, sagen, hier ist mein Herz. Du hast versprochen, mein Herz zu ändern. Du hast versprochen, ein Verlangen dort zu entzünden und brennen zu lassen, dass ich dir gefallen will, dass ich dir zur Ehre leben will, dass ich dich lieben will, dass ich für deinen Namen leben will. Hier ist mein Herz. Da sind so viele andere Interessen. Da sind so viele andere Dinge. Da ist so vieles, was gar nicht mit dir übereinstimmt und was nicht zu dir hinführt. Nimm das alles raus. Rette mich davon. Nimm falsche Wünsche, falsche Ziele, falsche Begierden. Nimm das raus und gib mir diese Sehnsucht, für dich zu leben. Gib mir dieses Herz, das wirklich dich meint. Und wenn wir das tun, fleißig, regelmäßig, Gott kommt und er ändert unser Herz. Nicht an einem Tag. Wir haben Jahrzehnte gebraucht, um in den Zustand zu kommen, in dem wir jetzt sind. Und dann denken wir, Gott macht so und dann ist fertig. Nein. Es ist ein Prozess, aber wenn du das tust, fleißig jeden Tag über Monate, Du kannst nach einem Jahr zurückschauen und sagen, was Gott getan hat, ist gewaltig. Gott hat etwas gewirkt, Gott hat mich verändert. Und das wird dir Mut geben, weiterzugehen. Und das tun wir unser Leben lang. Gestern haben wir diese wunderbare Schriftstelle noch einmal kurz gestreift, wo Paulus sagt, er eifert um die Gläubigen mit Gottes Eifer. Da sehen wir dieses Werk der Erlösung. Das, was in Gott wohnt, wohnt jetzt in Paulus, mindestens zu einem guten Teil. Der Eifer, den Gott hat, der wohnt in Paulus. Das ist Erlösung. Unsere Herzen kommen in Übereinstimmung. Was Gott bewegt, wird uns bewegen. Was er liebt, werden wir lieben. Was er hasst, werden wir hassen. Das ist Erlösung. Ein Herz, das in Übereinstimmung ist. Das ist keine Erlösung, wenn wir sagen, oh, das sind die Gebote, ich soll das tun, ich soll das lassen und ich soll so leben, aber in mir, das will alles in eine andere Richtung, oh, wie furchtbar. Das sind diese leckeren Dinge der Welt und die darf ich alle nicht und ich muss stattdessen heilig leben und rein. Das ist total krank. Das ist nicht Erlösung. Erlösung ist, wir wollen, was Gott will, wir stimmen mit ihm überein. In uns ist eine tiefe Überzeugung. So zu leben ist richtig. So zu leben ist unser Verlangen. Danach strecken wir uns aus und darin wollen wir immer tiefer und immer entschiedener und immer klarer sein. Und diese zentrale Schriftstelle, Jeremia 31, 33, dass der neue Bund darin besteht, dass Gottes Gesetz in unser Inneres gelegt wird und auf unser Herz geschrieben wird, das finden wir dann zweimal im Neuen Testament. Und da sehen wir, dass das nicht irgendeine Sache am Rand ist oder für die Juden oder so etwas. Das ist der neue Bund. Hebräer 8, Vers 10 und dann nochmal 10, 16. Und interessanterweise wird es ein bisschen verändert in Hebräer 8, Vers 10. Dort wird es genannt, das Gesetz wird in unseren Sinn gelegt und dann auf unser Herz geschrieben. Erst kommt die Ordnung Gottes, erst kommt die Sichtweise Gottes. Die Beurteilung Gottes, der Wille Gottes, erst kommt es in unserem Verstand. Und dann kommt es in unser Herz. Was nicht in unserem Verstand kommt, kann nicht in unser Herz gehen. Und die Ordnung ist ganz einfach. Wir ändern unser Denken und Gott ändert unser Herz. Und viele wollen irgendwie, dass Gott ihr Herz verändert, aber sie wollen nicht ihre Hausaufgaben machen. Und das kann nicht funktionieren. Weil Gott, du denkst die Gedanken, die du denkst. Du hast diese Gedanken irgendwann einmal gewählt, weil du sie übernommen hast. Und Gott kommt nicht und sagt, diese Gedanken sind Müll, komm, ich wisch die weg und gebe dir neue Gedanken. Du wählst neue Gedanken. Und wenn du nicht neue Gedanken wählst, dann behältst du die alten. Ganz einfach. Wir wählen, was wir denken wollen. Und wir können sagen, ich wähle die Sichtweise Gottes. Ich wähle die Gedanken Gottes. Und dann weiß ich, das ist die erste Stufe, aber die gibt Gott Raum, wenn ich dann wirklich vor ihm bin, immer wieder, die gibt Gott Raum, dass er dann das zu einer lebendigen Realität in unserem Herzen machen kann. Und das sind die zwei Bereiche. Erst in unser Denken, in unseren Sinn und dann in unser Herz. Diesen Gedanken der Verantwortung finden wir auch in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Du weißt, dass die Gemeinde, die so viele Qualitäten hatte, wie du heute kaum findest, die konnten zum Beispiel falsche Apostel von echten Aposteln unterscheiden. Gestern fragte mich jemand, ja, woran kann man den Unterschied sehen? Ich sage, ja, den Unterschied kann man sehen, wenn man das Echte kennt, dann kann man das Falsche erkennen. Wenn du das Echte nicht kennst, kannst du niemals sagen, das Falsche ist falsch. Du kannst alle falschen Apostel studieren, wenn du nicht weißt, was ein Echter ist, kannst du nicht erkennen, ob das Falsche sind. Die Falschen erkennst du nur, wenn du die Echten erkennst. Und woran erkennt man einen echten Apostel? Indem man studiert, was das Wort Gottes über Apostel sagt. Und weil sie zu einer bestimmten Person fragte, ich sage, echte Apostel bauen nicht ihr eigenes Reich. Echte Apostel haben ein Herz für das Volk Gottes. Und sie bauen nicht ein Imperium mit ihrem Firmenschild darüber, sondern sie dienen dem Volk Gottes und viele andere Merkmale. Auf die will ich jetzt nicht eingehen. Aber hier in dieser Gemeinde von Ephesus, die so viel hatte, die konnte zum Beispiel Böse nicht ertragen. Viele Gemeinden können das heute. Aber diese Gemeinde wird gelobt, sie konnte das nicht. Sie konnte Böse, das heißt Menschen, die in der Bosheit, in der Rebellion, in der Sünde leben wollten und nicht umkehren wollten. Es redet nicht von Schwachen, die gestolpert sind, weil sie noch nicht gelernt haben, im Sieg zu bleiben, sondern von Leuten, die sagen, ach, das ist in Ordnung, das passt schon so, weißt du, Gott ist Liebe, Gott ist groß, das ist in Ordnung. Das sind Böse, die einen falschen Weg festhalten und nicht umkehren wollen, wenn sie ermahnt werden. Und die Gemeinde von Ephesus konnte Böse nicht ertragen. Also das war keine typische charismatische Gemeinde. Halleluja. Sie konnte Böse nicht ertragen. Und trotzdem hat sie ein Riesenproblem und der Herr tadelt sie und sie haben die erste Liebe verlassen. Das heißt, Jesus war nicht mehr in allen Dingen der Erste. Das ist die erste Liebe. In allen Dingen ist er der Erste. Und dann gibt Jesus einen merkwürdigen Rat oder eine Anordnung, um zur ersten Liebe zurückzukommen. Und er sagt, sie sollen Werke tun. Tut die ersten Werke. Und das würde der Weg sein, wie sie zurückkommen zu der ersten Liebe. Das macht für Leute, die von Hollywood verseucht sind, überhaupt keinen Sinn. Was hat Werke mit Liebe zu tun? Also bitte. Entweder die Liebe ist da oder die ist nicht da. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun und das hat ja nichts mit Werken. Das klingt ja immer so nach Anstrengung und nach Mühe. Also wo ist der Zusammenhang zwischen Mühe und Liebe? Bitte. So reden Leute, die von Hollywood verseucht sind und das Wort Gottes nicht kennen. Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl, sondern es ist eine tiefe Herzenshaltung. Die geht mit Gefühlen zusammen, aber sie ist viel, viel mehr als Gefühle. Und um in diese Liebe zu kommen, die Gott wirkt, sollen wir Werke tun. Wenn wir Werke tun, wirkt Gott in uns diese Liebe. Das ist was, die Verheißung. Ja. So, hier sehen wir wieder unsere Verantwortung. Ja, wir können nicht sagen, ja Gott, oh, ich wünschte auch so einen unerschütterlichen Glauben, wo du mir mehr bist als meine eigene Bequemlichkeit und als das Lob oder die Ablehnung von Menschen. Ja, es ist gut, wenn wir sagen, ich will so eine Liebe haben. Aber dadurch kommt sie nicht, sondern sie kommt, indem wir dann etwas tun mit unserem Leben. Und zwar nicht nur einmal, sondern, wie ich das jetzt zeigen werde, jeden Tag. Und das nennt man Fleiß. Das nennt man christliche Disziplin. Das sind nicht gerade so die Highlights, die exciting, sprühenden, begeisternden Worte, Fleiß. Aber in der Bibel ist es ein sehr hohes Wort. Und das kennzeichnet einen Jünger. So lass uns jetzt diese beiden oder in zwei Bereichen, die zusammengehören, diesen Fleiß anschauen. Wir werden uns jetzt etwas anschauen über die Aufgabe oder die Verpflichtung des Königs. Du sagst, naja, König, der kann ja machen, was er will, das hat er mit mir nichts zu tun. Doch, wir sind Könige und Priester. Und diese Anweisung über die Könige ist eine Anweisung für Jünger Jesu. Wenn wir in Herrschaft kommen wollen, das ist der Weg. Und hier heißt es, hier lesen wir in 5. Mose 17, was der König zu tun hat. Oder was die Grundlage seines Dienstes sein soll. Der König hat ja viel zu tun, ja, und hat da zu regieren, Gesetze zu machen, zu empfangen und alles Mögliche zu machen, aber die Grundlage seines Dienstes ist hier beschrieben. Es soll geschehen, wenn er, der König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt. Wenn du dich von neuem bekehrt hast, wenn du zu Gott gekommen bist, wenn du ein neuer Mensch geworden bist, du bist kleiner König und du bist eingesetzt und hast ein Königreich. Das ist dein eigenes Leben, das ist dein Königreich. Und da sollst du regieren über deine Gedanken, über deine Worte, über deine Fantasie, über deine Gefühle, über dein Verhalten, über deinen Lebensstil. Da sollst du regieren. Und wenn du da lernst zu regieren, nach dem Motto, wer im Kleinen treu ist, der wird über mehr gesetzt, erweitert sich dein Königreich. Und wenn du da wieder treu bist, ja, dann erweitert sich dein Königreich. Die Sphäre, wo du regieren darfst, wo du Autorität hast, erweitert sich nach dem Maß deiner Treue. Das ist geistlicher Dienst. Das ist das Leben. Wir alle sind zum Dienst gerufen. Ob du Geschäftsmann bist oder Student bist oder Hausfrau bist, wir alle sind gerufen zu einem Dienst. Ja, nicht nur ein paar, die sogenannten vollzeitlichen Leute. Wir alle sind vollzeitlich tätig im Reich Gottes. Wenn nicht vollzeitlich ist, soll sich bekehren und wird ein Jünger und dann ist er vollzeitlich. So, wenn er auf dem Thron sitzt, dann was? Dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Das waren die 5 Bücher Mose. Aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Er soll nicht darin lesen, um sein Bibelwissen zu vergrößern. Es gibt Leute, die haben ein gewaltiges Bibelwissen, die brauchst du nur anzutippen und die richtigen Knopf zu drücken, die können alle Verse dir sagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Substanz ist in ihrem Leben und dass da wirklich Gottesfurcht da ist und dass die Gegenwart Gottes mit ihnen ist. Ja. Ich habe jahrelang an der Uni gesessen und habe theologische Vorträge gehört, von armen Menschen, die das jahrzehntelang studieren, aber die Gott nicht kennen. Sie können kluge Vorträge halten, aber sie kennen Gott nicht. Ja. Okay, alle Tage seines Lebens darin lesen, nicht damit er sein Bibelwissen verbreitern kann, sondern damit er lernt, seinen Gott zu fürchten. Aus dem richtigen Umgang mit dem Wort Gottes kommt Furcht des Herrn, kommt Ehrfurcht. Und wenn die Ehrfurcht nicht kommt, dann gehen wir nicht mit dem Wort Gottes so um, wie wir damit umgehen sollten. Das Ziel ist, unser Herz wird verändert. Wir haben einen Eifer für Gott, wir haben ein Verlangen, ihn zu ehren. Wir haben ein Verlangen, die Dinge, die ihn nicht ehren, aus unserem Leben herauszubringen. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes, wenn wir dem Wort Gottes wirklich Raum geben in unserem Leben und wenn wir so leben mit dem Wort Gottes, wie wir es tun sollen. Das ist, worum es geht. Unser Herz soll verändert werden. Er lernt, Gott zu fürchten. Gottes Furcht kann gelernt werden. Und hier meine ich nicht, die 5 Punkte über die Furcht des Herrn zu lernen. Und dann habe ich das Konzept über Furcht des Herrn gelernt. Sondern ich meine, ein Herz zu bekommen, was Gott wirklich fürchtet. Das ist etwas anderes. Um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Furcht des Herrn ist die Grundlage von echtem Gehorsam. Wenn die Furcht des Herrn kommt, dann wird er diese Ordnungen bewahren. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt. Das Wort Gottes wirkt in uns das Wesen und die Haltung Christi und das ist Demut. Das ist das Ziel der Erlösung. Der Anfang des Problems, der Anfang der Sünde war Stolz. Als Satan gefallen ist, Stolz war die Kraft, die ihn motiviert hat. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Ich will. Das war der Anfang dieser Katastrophe. Und dieses Gift wirkt seitdem in der Menschheit. Sich groß machen, sich einen Namen machen. Und das Gegenteil ist Jesus, der Größte war, hat sich erniedrigt. Und Demut ist, sich niedrig machen, Diener sein wollen, nichts haben wollen, nichts beanspruchen, nichts festhalten wollen, nicht um seinen Einfluss und seinen Bereich zu kämpfen, nicht irgendwie etwas durchdrücken zu wollen. Und das werdet ihr sehen, ihr fangt jetzt gerade an, aber ich verspreche euch, wenn ihr gemeinsam diesen Weg weitergeht, in Kürze, das heißt vielleicht morgen, vielleicht in den nächsten Monaten, in den nächsten 1-2 Jahren mit Sicherheit, durch die Gemeinschaft, durch das Licht, das scheint, werden Herzen offenbar werden. Und falsche Motivation, falscher Ehrgeiz, sich profilieren zu wollen, überlegen sein zu wollen, groß sein zu wollen und so weiter. Diese Dinge werden offenbar werden. Und dann bitte, wenn dich das betrifft, tu dir einen Gefallen. Sag, Gott hat mich hier hingestellt, damit ich von dem Zeug loswerde. Und wir rennen nicht weg, sondern wir gehen da durch. Und wir demütigen uns und wir erkennen an, das sind solche hässlichen Dinge in uns. Das ist das Ziel von christlicher Gemeinschaft. Durch das Licht, durch die Gegenwart Gottes, durch das Wort des Bruders und der Schwester werden unsere Herzen offenbar. Merkt dieses Wort. Wir sprechen uns in einem Jahr wieder. Und ihr werdet schon drin sein in diesem Ding. Ich verspreche euch das. Jede Gemeinschaft, die es ernst meint mit dem Herrn und mit dem Wort Gottes, geht in diese Prozesse hinein. Und das ist furchtbar, wenn die Fassade bröckelt. Das ist furchtbar, wenn auf einmal offenbar wird, wir sind gar nicht so edel und hilfreich und gut, wie wir immer gedacht haben. Das ist furchtbar. Und wenn das Licht kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum Licht zu gehen, um von dem Licht dann demontiert zu werden und verändert zu werden. Oder wegzulaufen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und das ist, warum viele Leute in großen anonymen Kinosälen sitzen, weil sie dort diese Prozesse vermeiden können. Aber christliche Gemeinschaft ist, ich erlaube, dass der Bruder und die Schwester mir Feedback gibt. Ich erlaube, dass sie mir mal beschreiben, wie sie mich eigentlich sehen. Und jeder denkt von sich ein wunderschönes Bild. Und dann sind da diese Menschen, die uns so hässliche Dinge sagen. Die sagen es zwar entspannt und lieb, aber trotzdem, was sie sagen, es ist unmöglich. Das kann man sich nicht bieten lassen. Also jetzt weiß ich, hier ist keine Liebe. Und dann geht man. Maximal ein Jahr und ihr fangt an, in diese Prozesse zu gehen. Schreibt es auf ins Protokoll. Das ist der Sinn von echter Gemeinschaft, dass Herzen offenbar werden. Nicht damit die mit dem Finger zeigen können auf dich, sondern damit du frei wirst. Von falschen Ambitionen, von falschen Zielen, von falschen Wünschen, von Ehrgeiz. In Philipper 2 heißt es, tut nichts um eitler Ehre willen. Das ist so ein kleiner harmloser Viertelvers. Aber dahinter steht, erlaube Gott zu arbeiten an deinem Herzen. Erlaube Gott, dir offenbar zu machen, was da ist, was du nie sehen wolltest. Erlaube Gott, daran zu gehen. So hinter diesem einen kleinen Vers ist diese ganze Geschichte mit Gott erforscht Herzen und Gott bringt ans Licht und Gott will dir zeigen, was in deinem Herzen ist. Nicht um dich zu beschämen, sondern um dich frei zu machen. Aber es ist furchtbar, wenn wir sehen, hey, all das schöne Christliche, was wir da tun, wir machen das vielleicht aus ganz falschen Motiven. Und wir wollen stehen vor Menschen und gesehen werden und geehrt werden und andere beeindrucken mit unserem Wissen und mit all diesen Dingen. Das ist furchtbar. Aber es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Es ist so ermutigend, wenn wir da durchkommen. Und das ist der Sinn. Dass wir erleben, hey, dass sowas Gemeines und Hässliches und Selbstsüchtiges und trotzdem lieben die anderen mich. Und dann kann ich glauben an die Liebe Gottes. Manchmal brauchen wir Menschen, um überhaupt glauben zu können, dass Gott uns lieb hat. Weil in der Tiefe unseres Herzens verbinden wir die Liebe Gottes immer noch mit unserem Gutsein. Wir denken, ja logisch liebt mich Gott, was soll er anders tun mit so einem Prachtkerl wie mich? Das sagen wir nicht, aber die Selbstgerechtigkeit, was eine Frucht des Stolzes ist, ist ganz, ganz tief im menschlichen Herzen. Und daraus kommt Konkurrenz und Neid und Streit und Eifersucht und Machtkämpfe und all diese Geschichten. Und wenn eine Gemeinschaft sagt, hier ist mein Herz, jeder Einzelne sagt das, dann geht Gott daran und dann werden diese Dinge, die den Frieden stören, die die Beziehungen kaputt machen, diese Dinge kommen ans Licht, damit sie rauskommen. Ja. Darum verwendet Gott dieses Bild von Läutern, wie Herzen werden geläutert, wie Gold geläutert wird. In natürlichem Gold sind Unreinheiten drin. Gold kommt nie rein vor in der Natur. Da sind immer Unreinheiten drin. Und das Gold wird geläutert. Und wie passiert das? Einfach, es wird heiß gemacht. Und es wird so heiß, dass es jede Form verliert und nicht mehr eine schöne Fassade behalten kann. Und das, was da drin ist, in der Mitte, was man nicht sieht, kommt nach oben. Und warum kommt es nach oben? Damit wir alles können. Siehst du, ist überhaupt kein Gold? Nein, es ist Gold, aber verunreinigt. Und die Unreinheiten durch die Hitze kommen nach oben, das Ganze wird flüssig und dann schwimmt es auf der Oberfläche, damit es abgeschöpft werden kann. Und Gott sagt, so arbeitet er an Herzen. Und viele Menschen, viele Gläubige sind jahrzehntelang auf der Flucht vor diesem Prozess. Und machen sich eine wunderschöne Gemeinde, die niemals zulässt, dass diese Prozesse passieren. Hallo. Und das ist, warum so wenig von Gott in ihrer Mitte zu sehen ist. Und dazu ruft uns Gott, dass wir echt werden, dass er ein tiefes Werk tun kann und dass er das, was da unrein ist, nach oben bringen kann. Paulus sagt, das Ziel aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen und ungeheucheltem Glauben. Das Ziel von jeder christlichen Weisung, jede Predigt, jedes Bibelstudium, jede Lehre, alles das, jedes christliche Buch, wenn es ein gutes ist, hat ein Ziel. Es soll Liebe aus reinem Herzen hervorbringen. Also Lehre ist der Anfang oder führt zur Reinigung des Herzens. Was bedeutet Reinigung des Herzens? Reinigung der Motive. Reinigung der Motive. Wenn das Ziel Liebe aus reinem Herzen ist und wir gerade anfangen, dann was? Dann haben wir noch nicht das Ziel, dann haben wir nicht reine Herzen, sondern da sind Beimengungen drin, die da nicht hingehören. Wir haben ein Herz für Gott, ja. Da ist Gold, aber das Gold ist durchsetzt und da sind Dinge drin, die da nicht hingehören. Und das Ziel des Wirkens Gottes mit uns zusammen ist, dass diese Dinge herauskommen und dass wir gereinigt werden. Und leg dich fest, wenn du schon weißt, Gott hat mich hierher geschickt, hier ist mein Platz, weil Gott mich hier in diese Gemeinschaft gestellt hat. Wenn du Gast bist von einer anderen Gemeinde, dann betrifft dich das nicht. Aber wenn du sagst, doch, hier ist mein Platz, das weiß ich, dann leg dich jetzt fest, heute hier, am besten schriftlich vor deinem Ehepartner, vor deinem Freund, vor dem, der dir am nächsten ist, leg dich fest und sag, wenn der Tag kommt, wo mein Herz offenbar wird, ich werde nicht weglaufen. Wir werden es leicht finden, Gründe zu haben, warum wir dann weglaufen. Und was meistens der Grund ist, ich habe erkannt, hier ist keine Liebe. Was man sagen will, hier sagt man mir die Wahrheit, die ich nicht hören möchte. Das ist, was man eigentlich sagen möchte. Ihr Lieben, ich kenne mich aus. Ich habe das viele, viele Male gesehen und Gott ist selber mit mir durch diese Dinge gegangen und deswegen weiß ich, wovon ich spreche. So, Gott reinigt Herzen durch sein Wort. Das Wort ist ein Feuer, das das zum Schmelzen bringt und es bringt diese Dinge nach oben. Die ganze Bibel ist voll davon. Wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hast, Gott erforscht Herzen, ich gesagt, das ist doch Altes Testament. Wir sind eine neue Schöpfung fertig. Ja? Weil zugegeben, viele Male kommt das vor im Alten Testament. Aber es kommt auch vor im Neuen Testament. Gott, der die Herzen erforscht, so haben sie ihn angebetet in der Apostelgeschichte. Gott, du Herzenskenner aller. Siehe meinen Gott gehabt, der sich mit Herzen beschäftigt hat. Paulus sagt, der die Herzen erforscht. Gott, der die Herzen erforscht. Irgendwo im Thessalonicher Kapitel 2, 1. Thessalonicher, glaube ich, 2. Der die Herzen erforscht. Das ist, was Gott tun möchte. Da sind Dinge, die müssen raus. Und wenn wir uns hingeben dem Wort Gottes und uns öffnen auf die richtige Art und Weise, und das will ich noch beschreiben, das ist mehr als nur durch die Bibel zu rennen und jeden Tag unsere Kapitel zu lesen und einen Bibelleseplan zu erfüllen. Das ist gut, wenn du das machst. Aber es gibt noch etwas Tieferes als das. Nicht die Menge macht es, sondern die Intensität macht es. Nicht die Menge der Bibelverse, die du aufnimmst, sondern dass wir lernen, mit dem Wort Gottes so umzugehen, wie Gott es beschrieben hat. Und was sagt er? Nehmen wir mal eine. Erst Johannes 3, 19 bis 21. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ich will jetzt hier nicht über Verdammnis und Selbstverdammnis sprechen. Ich möchte nur diesen Punkt hier betonen im ersten Teil, Vers 19. Wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Der effektivste Weg, wie das Wort Gottes wirklich wirkt als ein Operationsmesser. Denkt dran, es ist das Schwert des Geistes. Der Heilige Geist benutzt ein Skalpell und es ist das Schwert des Geistes. Und das soll in uns wirken. Hebräer 4,12. Es soll durchdringen. Es soll Seele und Geist trennen. Und es soll ein Richter sein. Es möchte ein Richter sein der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Was bedeutet Motive? Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und das Wort richtet unsere Motive. Und bitte sei einfach realistisch. Glaube nicht der Lüge, was viele Leute glauben. Alles, was in meinem Herzen ist, kenne ich schon. Du weißt das, was Gott dir offenbart hat. Und er hat nicht gesagt, das war schon alles. So, das heißt, da können noch Überraschungen kommen. Lass uns offen sein für Überraschungen. Wir wissen nur das über uns, was Gott uns offenbart hat. Und Gott in seiner Gnade tut es nach Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen. Weil wenn er zu viel uns offenbart, wir können kaum glauben, dass wir wirklich noch geliebt sind. Weil wir so tief in dieser Werkgerechtigkeit sind, wir werden geliebt, weil wir brav sind, weil wir uns anstrengen. Wir bekommen Belohnung, weil wir uns so sehr bemühen. Das ist ganz, ganz, ganz tief drin. Und es braucht ein tiefes Werk, bis wir an eine bedingungslose Liebe glauben, wo wir wirklich verstehen, Gott sagt Ja zu mir, nicht weil ich so toll bin, sondern sogar im Gegenteil, da sind Dinge in meinem Leben, die finde alles andere als gut, und er ist entschieden, diese Dinge rauszubringen aus meinem Leben. Er liebt mich, weil er mich liebt, nicht weil ich mich dazu qualifiziert habe und nicht weil ich so gut bin. Er liebt mich, weil er mich liebt. Das hat mit meinen Werken überhaupt nichts zu tun. Und diese Selbstgerechtigkeit ist ganz, ganz, ganz tief drin im menschlichen Herzen, bei uns allen. Und es braucht ein Werk Gottes, um uns daraus zu lieben. Und das geschieht nicht an einem Tag. Und es geschieht durch das Wort Gottes. Und zwar das Wort, das wir auf unser Herz anwenden in der Gegenwart Gottes. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Predigt hören ist gut, aber denke nicht, das ist der Moment, wo dein Herz verändert wird. Da bekommst du Ermutigung und Inspiration oder wenn es Lehre ist, Anleitung, was du dann zu Hause zu tun hast. Aber geschehen tut das Werk, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Wir bringen unser Herz vor ihm zur Ruhe. Ein Bibelstudium ohne die Gegenwart Gottes wird dich töten. Du wirst Mr. Bibellexikon werden und du kannst auf jede Frage einen Bibelvers ausspucken. Aber die Leute werden dich meiden, die wollen mit dir nichts zu tun haben, weil da kein Leben ist. Weil alles richtig ist, aber da ist kein Leben da drin. Ist furchtbar. Das ist, was die Pharisäer hatten. Die kannten alles. Die kannten das Wort, die haben das berufsmäßig studiert von A bis Z. Und dann wurde das Wort Fleisch stand vor ihnen und sie haben es nicht erkannt. Also was hat ihnen das ganze Bibelstudium genützt? Überhaupt nichts. Jesus sagt, ich bin's. Und sie haben gesagt, du bist der Teufel. Und du lässt das Gott und haben dafür gesorgt, dass er umgebracht wurde. So ihr ganzes Bibelstudium, all die Mühe hat ihnen überhaupt nichts genützt. Also es reicht nicht aus, dass wir sicher sind, wir machen Bibelstudium, sondern wir müssen es tun auf die richtige Art und Weise. Das Wort muss eine Wirkung haben auf unser Herz. Und deswegen muss das Wort und die Gegenwart Gottes zusammenkommen. Jesus sagt in Johannes 5 zu den Schriftgelehrten, ihr erforscht die Schriften, weil er meint, darin das Leben zu finden, und wollt nicht zu mir kommen. Also getrennt von seiner Person haben sie das Wort studiert. Und haben sich in kräftige Irrtümer reinstudiert. Getrennt von seiner Person können wir Bibelwissen ansammeln. Und dann kommt das, was Gott sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der erste Bund wurde geschlossen auf dem Berg des Herrn in der Gegenwart Gottes. Da wurde das Gebot auf Steintafeln geschrieben. Der neue Bund, haben wir schon jetzt gehört, besteht darin, dass das Gebot, der Wille Gottes, der Plan Gottes, die Ordnung Gottes nicht mehr auf etwas außerhalb von uns geschrieben wird, sondern auf unser Herz. Auf die Tafeln des Herzens wird das Wort geschrieben. Das heißt, unser Innerstes, unsere Motivation wird verändert. Jetzt ist nicht mehr das Gebot, hier bin ich und ich will das, aber Gott sagt, ich muss das. Ja, ich elender Mensch. Ja. Sondern unser Herz kommt in Übereinstimmung mit ihm. Das ist Erlösung. Und es geschieht, dieses Schreiben des Wortes Gottes auf unser Herz, geschieht an demselben Ort in der Gegenwart Gottes. Nur dort geschieht es. Und deswegen sollen wir ihn suchen. Und wenn wir ihn suchen, bringen wir unser Herz und wir nehmen ein Wort, das der Heilige Geist uns zeigt und vielleicht für Monate oder Jahre das gleiche Wort. Und wir schauen Gott an, wir beten ihn an, wir ehren ihn. Wir nahen uns ihm und sagen, hier ist mein Herz, du hast versprochen. Und dann bringen wir dieses Wort und das ist dein Wort und das ist deine Verheißung an mich. Und ich glaube es und hier ist mein Herz und schreib es auf mein Herz. Das ist der beste und schnellste Weg, wie unser Herz geprägt und verändert werden kann. Und das bewahrt uns davor, dass wir so Rechtgläubige werden, die alles wissen, aber kein Herz haben. Wir bringen unser Herz und wir sagen Gott mit Dankbarkeit, mit Glauben, mit Verlangen, mit Ehrfurcht, mit Respekt, mit Sehnsucht. Wir sagen ihm, was er uns gesagt hat. Das ist Gebet. Das findest du, wenn du das studierst, findest du das ganz im Psalm 119. 150 Verse lang drückt er aus, was das Wort ihm bedeutet, was für eine Sehnsucht er hat, was für ein Verlangen, was für eine Dankbarkeit, was für eine Bewunderung, was für eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und es wäre kein schlechter Start, zum Beispiel Psalm 119 zu beten. Da sehen wir diese Verbindung zwischen Herz und Wort und der Person Gottes. Das ist dort in Gebeten ausgedrückt. So, wir lernen aus dem Bibelvers Gebete zu machen. Wir bringen das Wort Gottes zurück in die Gegenwart Gottes. Das ist der Schlüssel. Wir sagen Gott, was er gesagt hat. Und dann sagen wir ihm, dass wir das bejahen, dass wir das wollen. Im Herzen des Menschen ist so viel Misstrauen gegen Gott, gesät vom Teufel. Und je mehr Vertrauen wir zur Güte Gottes haben, wirklich in unserem Herzen, je mehr Einsicht wir haben, wie gerecht und wie gut seine Ordnungen sind und wie vernünftig seine Gebote sind, umso normaler wird es für uns sein, von Herzen zu gehorchen. Die Schwierigkeit im Gehorsam ist, da ist das Gebot und unser Herz sträubt sich, unser Herz will was anderes. Wir müssen unser Herz überzeugen. Wir müssen zulassen, dass das Wort Gottes unser Herz erfasst und erfüllt und prägt. Und das geschieht in Anbetung. Wir sagen ihm, was er uns gesagt hat. Das Wort zu beten ist ein wesentlicher Schlüssel zur Herzensveränderung. Das ist, wozu Gott uns ruft. Und er ruft uns dazu, das jeden Tag zu tun. Jeden Tag. Der Priester, der König, jeden Tag, alle Tage seines Lebens. Und dann wird er lernen, Gott zu fürchten. Und aus der Furcht des Herrn kommt Gehorsam. Und aus diesem Wort, das in ihm wohnt, kommt auch echte Demut. Er wird sich bewahren, sein Herz zu überheben über seine Brüder. Und als Folge davon, er wird die Tage seiner Königsherrschaft verlängern. Mangel an Furcht des Herrn verkürzt die Tage unserer Königsherrschaft. Und Furcht des Herrn verlängert die Tage unserer Königsherrschaft. Eine zweite Passage, die ich noch dazu tun möchte, wo wir den wichtigsten Punkt auch wiederholt bekommen, nämlich diese Regelmäßigkeit, diesen Fleiß, diese Disziplin, diese Beständigkeit. Das ist, was den Priestern gesagt wurde. Wir sind Könige und Priester. 3. Mose 6, Vers 2. Befiehl Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dieses das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und soll seine leinenen Beinkleider anziehen über sein Fleisch. Und er soll die Fettasche abheben, zu der das Feuer das Brandopfer auf dem Altar verzehrt hat, und soll sie neben den Altar schütten. Er soll seine Kleider ausziehen und andere Kleider anlegen und die Fettasche hinaustragen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Jeden Morgen muss der Priester diesen Dienst tun. Weil Gott sagt, dieses Feuer darf nicht ausgehen. Es kommt dann noch einmal am Schluss hier in Vers 6. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Der Priester konnte nicht sagen, du, ich habe keine Zeit dazu. Und wenn es reinpasst, dann schaue ich mal nach dem Feuer. Jeden Morgen hatte er nach dem Feuer zu sehen. Er hatte die Asche wegzuräumen, das war Arbeit. Er hatte Holz herbeizuschaffen, das war Arbeit, das war Mühe. Höchstwahrscheinlich ist es das Feuer Gottes gewesen, das vom Himmel gefallen ist. Wie es viele Male im Alten Testament bei Opfern gewesen, das Feuer Gottes fällt vom Himmel und verzehrt das Opfertier. Aber es ist ein Feuer Gottes, das übernatürlich gegeben wurde, das durch menschliche Bemühungen am Leben gehalten wird. Es ist nicht nur Gott, aber es ist auch nicht nur der Mensch. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen. Er gibt das Feuer und dann sagt er, jetzt sieh zu, dass du das Feuer bewahrst. Das ist, was Paulus sagt in Römer 12, brennend im Geist. Er sagt nicht, Heiliger Geist, sorg dafür, dass die Gläubigen brennen. Nein, es war ein Brief an die Christen. Ihr Christen, sorgt dafür, dass ihr brennt. Das ist genau das. Weißt du? Gott gibt das Feuer und du musst die Flamme bewahren. Indem du dich hingibst und bejahst und einsiehst, warum das notwendig ist, und dann dich disziplinierst, es zu tun. Und wenn du es mal nicht getan hast, ist nicht schlimm, aber dann lass ich nicht gehen, sag, jetzt habe ich es nicht gemacht, jetzt brauche ich die nächsten Monate auch nicht zu machen, sondern kehr um und sag, ich habe diese Verpflichtung und ich habe sie auf mich genommen. Ich habe das verstanden, ich habe das bejaht und ich komme wieder zurück und ich will lernen, beständiger und noch ausdauernder meine Pflicht als Priester zu übernehmen. Ich bin vor Gott und ich bewahre die Flamme. Das ist unsere Aufgabe. Jeden Morgen. Und wir alle sind Priester. Wir alle haben diese Aufgabe. Und sag nicht, du hast keine Zeit. Wer sagt, er hat keine Zeit, meint eigentlich, ich habe andere Prioritäten. Weil Gott weiß und ich weiß auch, du hast Zeit. Viel Zeit. 24 Stunden jeden Tag. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, dann sagen wir, wir haben andere Prioritäten. Uns ist anderes wichtiger. Aber was ist wichtiger, als dass Gott unser Herz bekommt und unser Herz verändert? Was ist wichtiger? Alles kommt daraus. Alles kommt daraus. Das ist das Zentrum des Glaubens. Nicht Aktivitäten, nicht Programme, nicht irgendwelche Dinge, die wir so tun, auch nicht Dienste, sondern das Erste ist unser Stehen oder meinetwegen auch Sitzen, ist egal, vor Gott. Das ist das Erste. Und ein Dienst, ob das Evangelisation ist oder Kümmern um die Armen oder Sorgen für die Witwen und Waisen oder irgendetwas, ein Dienst, der nicht aus dieser Gegenwart Gottes kommt, ist nichts wert vor Gott. Vielleicht die Armen haben einen gewissen Segen davon, aber du hast keinen Lohn davon. Du hast keinen Lohn davon. So, das ist Gemeinde. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich verpflichten. Wir lassen Gott an unser Herz ran. Wir haben Prioritäten, wo das Erste ist. Jemand hat mal diesen tiefgründigen Satz gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Das ist ganz tief. Das muss man aufschreiben und darüber nachsinnen. Das erfasst man jetzt nicht so ganz schnell. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist dein Herz. Und wenn du dich kümmerst um dein Herz und jeder das tut, das ist das Beste, was wir tun können für die Gemeinde, für die Region, für Gott. Das ist das Beste, was wir tun können. Weil alles kommt daraus. Und wenn wir das verlieren oder vernachlässigen, dann können wir uns wunderbare Aktivitäten und Programme und Termine und Versammlungen ausdenken. Aber da ist kein Leben drin. Und es wird keine Ehre bringen für Gott. Und es wird keine Frucht bringen. Aber wenn das das Erste ist, wenn wir uns dort ein bisschen disziplinieren und auf unsere Prioritäten schauen und lernen, uns festzulegen. Und manche Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, du, ich schaffe das einfach nicht, ich bringe diese Disziplin nicht auf. Ich sage, hast du eine Arbeit? Ja, klar. Ich sage, wann musst du auf der Arbeit sein? Ja, morgens um 8. Ich sage, wie oft in der Woche verschläfst du? Verschlafen, das kann ich mir nicht erlauben. Da wird nicht verschlafen, wenn der Chef sagt, 8 Uhr ist 8 Uhr. Dann bin ich sogar 5 vor 8 da. Ich sage, also hast du Disziplin? Und dieselbe Disziplin, die du anwendest in Bezug auf deine Arbeit, wende an in Bezug auf Gott. So, du hast schon. Sag nicht, ja, ich habe keine Disziplin, Gott muss was tun. Nein, du hast schon Disziplin. Es ist nicht die Frage von Disziplin, sondern es ist die Frage von mangelndem Respekt. Warum bist du pünktlich bei der Arbeit? Weil du weißt, wenn du da ein paar Mal zu spät kommst, kriegst du eine Abmahnung und wenn du dann so weitermachst, dann kriegst du eine Einladung zum Personalbüro und kannst die Papiere abholen. So, du fürchtest die Konsequenzen. Warum fürchtest du nicht die Konsequenzen eines kalten Herzens? Warum fürchtest du nicht die Konsequenzen? Ich kann ein formaler Christ werden, der formal an den Versammlungen teilnimmt, zu richtigen Moment jubelt, zu richtigen Moment die Hände hochhebt, aber mein Herz träumt von irgendwelchen anderen Dingen. Warum fürchtest du das dann nicht auch? Wenn dir klar ist, das wäre das Ende, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du ein elender Heuchler wirst, ein Kirchgänger, der nur formal einen Gottesdienst mitmacht und die restlichen 6 Tage oder 6 Dreivierteltage der Woche lebst du für ganz andere Dinge der Welt. Warum fürchtest du das nicht? Fürchte das doch auch. Das ist viel schlimmer, als deinen Job zu verlieren. Amen, danke. Die Armen sind hier so vereinzelt, aber ich freue mich für jedes und gib mir Kraft, noch die nächste Stunde weiterzumachen. Deswegen gibt es so wenige Armen, ja, damit es endlich fertig ist. Nein, ich will auch keinen Armen haben, nur aus Pflichtbewusstsein, ohne dass man das wirklich so meint und viele sagen leise Amen in ihrem Herzen. Und das ist auch gut. So, das ist der Punkt. Wir sind Könige und Priester. Und wir haben einen Termin. Jeden Tag. Jeden Morgen. Wir bringen unser Herz. Und wir sagen, Gott, dein mächtiges Wort, das schöpferisch ist, das Himmel und Erde geschaffen hat, dieses Wort wirkt an meinem Herzen. Und so wie du die sichtbare Welt geschaffen hast, schaffst du auch mein Herz neu durch dein Wort. Dein Wort hat gewaltige Kraft. Paulus sagt, es wirkt in uns, die wir glauben. Es wirkt in uns, die wir glauben. Wir müssen glauben, dass es Gottes heiliges, ewiges, unveränderliches, inspiriertes Wort Gottes ist. Und dass es Kraft hat, Herzen zu verändern. Und so kommen wir und sagen, Herr, sprich dein Wort. Schreib es auf mein Herz. Lass mein Herz geprägt sein von deinem Wort. Lehre mich, mit dir übereinzustimmen. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Lehre mich zu hassen, was du hast. Interessanterweise findest du diesen zweiten Teil wenig in den Gebeten der Gläubigen. Komischerweise. Obwohl der Gott, der uns gerufen hat, Jesus, er hat Liebe zur Gerechtigkeit und Hass auf die Gesetzlosigkeit in seinem Herzen. Wir sind doch seine Nachfolger, wir sind seine Nachahmer, wir sollen werden wie er. Also müssen wir uns danach ausstrecken, Liebe zur Gerechtigkeit zu bekommen, und wir müssen uns danach ausstrecken, Hass auf Gesetzlosigkeit zu bekommen. Ich habe so viele Christen getroffen, die sind gehirngewaschen und die sind Pazifisten, sagen, nein, Hass, das passt nicht zu mir. Ja, dann kennst du das Wort Gottes nicht. Ehe dir den Herrn fürchtet, hasst das Arge. Wir haben einen Befehl zu hassen. Ja, das passt nicht in diesen Peace-Peace-Gott, den viele sich geschnitzt haben. Aber unser Gott hat einen brennenden Hass in seinem Herzen. Und wir sind gerufen, Löwe und Lamm zu zeigen und zu repräsentieren und auszuleben. Und wenn nicht Hass auf die Ungerechtigkeit in uns entwickelt wird, wir werden niemals wirklich die Werke Gottes tun. Wir werden niemals wirklich Jesus ähnlich werden, weil das ist in seinem Herzen. Und an vielen Ecken, wie ich gestern gesagt habe, wird ein falscher Jesus verkündigt und Leute trauen sich nicht, so etwas zu sagen, dass Gott Hass auf die Sünde in seinem Herzen hat. Aber die Bibel redet davon. Stolz ist ihm ein Greuel. Greuel ist das schlimmste Wort, das Gott sich ausdenken konnte, um Abscheu und Ekel und Widerwillen auszudrücken. Und da ist Greuel, etwas Greuliches für Gott. Das ist so unerträglich, das ist nicht akzeptabel. Und er wird kommen und er wird das Böse von diesem Planeten jagen. Und wenn unser Herz in Übereinstimmung kommt mit Jesus, dann werden wir kämpfen für Gerechtigkeit auf die Art und Weise, wie Gott das möchte. Und eine Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt, wird uns erfüllen. Und weil wir so wenig Hass auf die Ungerechtigkeit haben, deswegen ist so wenig Verlangen danach der Wiederkunft Jesu. Fast nirgends in den Gemeinden hörst du, Jesus, komm, komm wieder, richte deinen Thron auf. Dieser Schrei ist fast nirgendwo zu hören. Warum? Weil das, was in Gottes Herzen lebt, nicht in uns lebt. Wenn Hass auf die Bosheit, auf die Ungerechtigkeit in uns wohnen würde, wäre eine Sehnsucht da. Komm Gott und richte das Böse, beende den Fluch, beende die Zerstörung, beende die Ungerechtigkeit. Das ist im Herzen Gottes, zu kommen und dem Leid ein Ende zu machen. Das ist Gott. So, das hat weitreichende Folgen, wenn unser Herz in Übereinstimmung mit Gott kommt. Und wir machen eine Verpflichtung, eine Erklärung, ein Bund, eine Hingabe. Gott, wir wollen unseren Teil wahrnehmen. Wir wollen nicht an eine Gnade glauben, die irgendwann irgendwie auf uns herabrieselt, sondern die Gnade wird den Demütigen gegeben. Und Fleißschritte zu tun, ist eine mächtige Form der Demütigung. Zeit zu nehmen, um vor Gott zu sein und ihm zu sagen, was er dir schon gesagt hat, ist demütigend. Weil du hast so viele gute Ideen, du bist so mächtig und du kannst so kreativ sein, du kannst dir so viel ausdenken, du kannst so viel in Bewegung setzen, du kannst telefonieren, Order geben und Dinge planen, Projekte und alles. Und Gott sagt, lass es alles sein und komm vor mich und sag du mir, was ich dir gesagt habe, was du mir sagen sollst. Sag, hallo. Ich kann mehr als nur Worte sprechen. Aber Gott hat es so gemacht. Sein Reich wächst, wenn wir vor ihm sind und wir sagen ihm, was er uns gesagt hat, was wir ihm sagen sollen. Und das nennt man Gebet. Das ist seine Demütigung. Er sagt, hey, ich habe studiert, ich habe es drauf. Und Gott sagt, okay, leg's mal beiseite. Komm vor mich und sag mir, was ich dir gesagt habe, was du mir sagen sollst. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Gott baut sein Reich nicht durch clevere Kerls. Gott baut sein Reich durch Menschen, die ihre Abhängigkeit zu ihm erkennen und anerkennen und bejahen. Und sie sagen, Gott kann durch mich in einer halben Stunde, wo ich vor ihm bin und Worte spreche, die er alle schon kennt, mehr bewirken, als wenn ich mir tolle Dinge ausdenke. So, lass uns beten und lass uns Gott sagen, Gott, wir wollen das ernst nehmen, ernster als bisher, wir wollen da beständiger werden. Herr, du rufst uns, als Könige und Priester, vor dir zu sein, dich anzuschauen, tiefe Ehrfurcht und Dankbarkeit zu bekommen für dein Wort, Respekt für deinem Wort. Du sagst, dass du auf die schauen wirst, auf die achtest du, die zittern vor deinem Wort. Ja, das haben wir so verlernt, zu zittern vor deinem Wort. Dein Wort ist die mächtigste Kraft im Universum. Und dein Wort sendest du, um uns Heilung zu bringen in unserem Herzen. Und unser Teil ist, vor dich zu kommen und das auszuhalten, das zu bejahen, dafür uns zu öffnen, dafür Zeit zu reservieren, dir den ersten Platz, die beste Zeit am Morgen zu geben, dass du an unserem Herzen arbeiten kannst. Und wir lassen uns rufen, wir hören diesen Ruf, wir bejahen diesen Ruf und wir wollen dir erlauben, durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist ein tiefes Werk an unserem Herzen zu tun. So, wir legen uns fest, wir werden fleißiger werden, wir werden beständiger werden, wir werden systematischer werden, wir werden fleißiger werden. Wir sind vor dir und wir erlauben, dass du es schreibst auf unser Herz, damit in uns mehr und mehr lebt, was in dir lebt und dein Eifer uns treibt, deine Liebe für das Gute und dein Hass auf das Böse. Und wir das Wesen deines Sohnes ausdrücken können. Wir danken dir für diese Berufung, für dieses Vorrecht, dass wir deinem Sohn immer ähnlicher werden können, dass sein Wesen in uns hervorkommt. Oh, wir preisen dich und wir geben uns dazu hin und wir erlauben, dass dein mächtiges Wort im Verborgenen, wo es niemand sieht, sein Werk tut und unser Herzen ziehst und prägst und formst. Und ich segne diese Gemeinschaft und ich bete für sehr viel Mut und Liebe zur Wahrheit. Und wenn diese Prozesse der Herzenserforschung beginnen, dass wir uns erinnern und dass wir nicht weglaufen, dass wir nicht beschuldigen, dass wir nicht um uns schlagen, dass wir nicht andere anklagen, sondern dass wir bereit sind, uns zurechtbringen zu lassen, dass wir bereit sind, die Wahrheit zu sehen über uns und nicht zu denken, ja, wenn das wahr wäre, dann sind wir gar keine richtigen Christen und dann sind wir gar nicht echt. Herr, da fehlt es so viel noch. Und wir wollen wahrer werden, wir wollen echter werden. Wir wollen Liebe lernen aus reinem Herzen. Reinige unser Herzen. Danke für diese Gemeinschaft, danke für diese Chance, die du hier gibst, hier etwas zu lernen, was man in Kinogemeinden nicht lernen kann. Ich danke dir, Herr, und gebrauche das und segne das. Und lass sie zusammenbleiben und niemand soll weglaufen vor sich selbst und vor der Wahrheit. Und mit dem Finger zeigen und andere beschuldigen. Danke, Herr. Danke, Herr, und ich segne, was du hier begonnen hast. Lass es tiefer gehen, Herr. Reinige unser Herzen, präge uns und lass uns brennend sein und demütig werden. Danke, Herr. Wir preisen dich für deine Güte. Danke. Amen. 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 Seid gesegnet. Danke für die Gelegenheit, das Wort zu bringen, dass ihr so lange zuhört und denkt darüber nach, das wird in den nächsten Monaten oder nächsten ein, zwei Jahren noch große Bedeutung bekommen, glaubt es mir.